Hallo und herzlich willkommen bei Foranaport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foranaport. Mein heutiger Gast ist der Nachsuchenführer Simon Rieber. Er ist mit seinem deutschen Wachtel und seinem BDS anerkanntes Nachsuchengespann im Schwarzwald und zeigt regelmäßig Training und Nachsuchen auf seinem Instagram-Profil. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir beginnen mit der Schnellfragerunde. Die erste Frage wäre, Dackel oder Drahthaar?
Tatsächlich würde ich mich für den Dackel entscheiden, wenn ich müsste.
Retriever oder Bracke?
Bracke.
Brauchbarkeit oder VGP? Oder GP in dem Fall?
Also ich habe mit meinen Hunden GP gemacht, von daher GP.
Treibjagd oder Drückjagd? Stellt sich nicht so wirklich, aber...
Drückjagd, ja.
Standschnaller oder Durchgier?
Standschnaller.
Okay, das war's auch schon. Ja. Dann erzähl uns doch gerne, wie bist du denn zu Jagdhunden gekommen? Seit wann hast du Jagdhunde und was für Hunde hast du?
Also ich habe jetzt aktuell zwei Jagdhunde, eben der eine der Wachtelhund und jetzt als Nachwuchshund noch ein BGS. Der Wachtelhund ist 9 Jahre alt, ist auch mein erster Jagdhund, nicht der erste Hund, aber der erste jagdlich geführte Hund. Und der BGS ist jetzt 1 Jahr alt geworden. Dazugekommen, ja, für mich war eigentlich immer klar, wenn ich einen Jagdschein mache, möchte ich auch irgendwann einen passenden Hund haben. Meine erste Vorstellung von Jagdhunden, da hat der Ausbilder in der Jagdschule die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, da müssen wir nochmal drüber reden. Tatsächlich hatten die Leute, bei denen ich den Jagdschein gemacht habe, selber einen Zwingerwachtelhunde und haben zu dem Zeitpunkt gezüchtet. Und dann war es halt naheliegend, dass die mich natürlich vom Wachtelhund als Allround-Hund überzeugt haben. Und eigentlich war auch geplant, dass ich von denen einen Hund kriege, wenn die wieder einen Wurf haben. Das hat dann leider nicht mehr geklappt. Da kam nur ein Welpe raus, den haben sie selber behalten. Und aus Gesundheitsgründen mussten die dann die Zucht einstellen oder haben sie die Zucht dann eingestellt. Genau, ich habe mich dann halt gekümmert, dass ich woanders her einen Wachtel bekomme. Der ist vom Bodensee aus dem Zwinger. Für mich war eigentlich wichtig, dass ich einen kurzjagenden Hund kriege, also keinen so einen Fernaufbärer, der in 2 oder 5 Kilometern Entfernung jagt, sondern einen mir zusammenjagt. Und genau nach dem habe ich den halt letztendlich ausgesucht. Und ja, den BGS, den habe ich jetzt eben als Nachfolger genau zu dem Wachtelhund dann dazu.
Wie lange trainierst du jede Woche mit deinen Hunden? Wie viel Zeit brauchst du für Training?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also mit dem Wachtelhund tatsächlich trainiere ich eigentlich nicht mehr. Ich führe ja eben beide Hunde zur Nachsuche. Und der Wachtelhund, der hat die letzten 1-2 Jahre einfach keine Lust mehr gehabt auf Übungsfährten. Das war mehr Schimpfen und weil sie halt alles andere interessanter fand, weil sie halt genau gewusst hat, was wir da machen. Das hat sie einfach nicht mehr interessiert. Und da habe ich das dann aufgegeben, weil ich keine Lust gehabt habe, ständig da nur zu schimpfen. Das ist ja auch kontraproduktiv für einen Hund. Und im echten Leben kann sie es gut. Von daher muss ich mit ihr keine großen Trainings mehr machen. Ich mache mit ihr halt ein bisschen was zum Fitness. Natürlich, dass sie halt so fit ist und auch manchmal so ein bisschen Kopfarbeit apportieren tut sie gern. Das mache ich manchmal mit ihr noch. Aber ansonsten richtig trainieren tue ich mit ihr eigentlich nichts mehr. Und mit dem BGS jetzt als Nachwuchshund, gerade jetzt am Anfang natürlich, ist man da schon beschäftigt. Ich mache in der Regel so 1 bis 2 Übungsfährten pro Woche. Kommt bei uns auch ein bisschen aufs Wetter drauf an, hier im Schwarzwald oben. Wir haben jetzt zwar dieses Jahr auch wieder nicht richtig viel Schnee gehabt, aber halt doch so viel Schnee. Auch im Wald, dass es halt für Übungsfährten einfach zu viel war. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen wetterabhängig. Aber ansonsten schon so 1 bis 2 Übungsfährten pro Woche. Und dann halt natürlich im Moment auch viel mit Gehorsam noch. Aber das mache ich jetzt eigentlich nicht gezielt, dass ich da rausgehe und mit ihm üben möchte, sondern das mache ich halt während der normalen Gassi-Runde oder beim so Spielen draußen oder so, dass da halt das dann mit eingebaut wird. Von daher, ja, eigentlich mache ich jeden Tag was mit ihm.
Voll gut. Dann erzähl uns doch gleich, warum Nachsuche? Warum hast du dich dazu entschieden und
ja.
Was begeistert dich daran oder warum machst du es?
Also tatsächlich dazugekommen bin ich ein bisschen, oder bin ich eigentlich deswegen, weil der Wachtelhund zwar alle Prüfungen bestanden hat, also ich habe mit ihm 4 Prüfungen gemacht, die Jugendprüfung, Brauchbarkeit, Gebrauchshundeprüfung und Verbandsschweißprüfung. Bin auch ein bisschen stolz drauf, tatsächlich ist der erste Jagdhund und wir waren bei 3 von den 4 Prüfungen waren wir immer Prüfungssieger. Also wir sind ein gutes Team und der Hund ist eigentlich auch relativ gut. Aber was sich halt rausgestellt hat, eigentlich schon die ganze Zeit während den Prüfungen, aber dann halt auch im realen Einsatz, dass der Wachtelhund nicht wachteltypisch stöbern möchte, sondern jagen tut er oder tut sie absolut gut, wenn sie wild hat. Ich bleib dran, jagt lang und auch mit Kopf und mit Verstand. Aber stöbern war halt einfach nicht ihr Ding. Wenn sie 50 Meter nach rechts und 50 Meter nach links am Stand gelaufen ist, dann kam sie wieder zurück. Und wenn sie in der Zeit nichts gefunden hat, dann hat sie Langeweile gehabt. Was man aber als Welpe bei ihr schon immer gemerkt hat, ist, dass sie so mit der Nasenarbeit, Urwille, Finderwille, das war halt schon von Anfang an ihr Ding. Das hat man auch in den Jagdhundekursen, wo ich war, hatten das immer gemerkt. Und nachdem ich dann die Verbandsschweißprüfung aufgemacht habe, da habe ich mit einem mittlerweile ehemaligen Nachsuchenführer, der hat mir da ein bisschen geholfen bei der Vorbereitung und der hat auch gleich nach den ersten 2-3 Mal, wo wir uns getroffen hatten, hat er auch gesagt, also wenn du mit dem Hund was machen möchtest, dann ist eigentlich Nachsuchen, weil das macht sie einfach hervorragend. Das war auch immer auf den Prüfungen, wo wir waren. Also ich kann mich erinnern, an der Gebrauchshundeprüfung sind die Prüfer nachher zu mir gekommen und haben gesagt, was hast denn du mit dem Hund gemacht oder wie hast du den Hund ausgebildet? Sie sehen ganz selten einen Wachtelhund, der so konzentriert die Fährte arbeitet, wie mein Hund das gemacht hat. Und so war dann halt klar, dass ich Richtung Nachsuche irgendwas machen möchte, hatte das auch schon im Hintergedanken irgendwie mit, ja, sag ich mal, anerkanntem Nachsucheführer. Aber war dann irgendwie, hab dann gedacht, naja, da muss ich noch ein bisschen warten und ja. Und dann überraschenderweise hat ein Nachsucheführer bei uns im Landkreis, der auch hier aus demselben Ort kommt wie ich, hat dann gesundheitsbedingt aufgehört. Und da ist man dann relativ schnell irgendwie drauf gekommen, weil sich das halt rumgesprochen hat, dass ich das, oder hat man mich halt gefragt, ob ich das machen möchte, ob ich mir vorstellen könnte, dem seine Stelle quasi anzunehmen. Und so kam ich dann relativ überraschend eigentlich dazu, dass ich das als anerkannter Nachsuchenführer gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe, bevor ich einen Hund hatte, die Jahre, wo ich gejagt habe, hatte ich nie Kontakt mit Nachsuchen, habe ich nie gebraucht. Und man hat sich da tatsächlich auch irgendwie nie Gedanken drüber gemacht. Das kam dann erst, eigentlich seitdem ich den Hund hatte, kam das dazu, dass ich halt eben Nachsuchen selber gebraucht habe auch. Und ja, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Okay.
Und so, genau so bin ich da halt ja, zugekommen.
Ja, und der Wachtel war quasi, ja, ist zufällig der Nachsuchenhund geworden, oder? So schön.
Weil er das halt einfach, ja, er macht es halt einfach auch gut. Und ich habe viele, oder was, nein, viele nicht, aber ich bin schon zu Leuten gekommen für eine Nachsuche, dann habe ich einen Hund aus dem Auto geholt, dann haben sie gesagt, oh, du hast ja einen Wachtel. Dann habe ich gesagt, ja, aber mit dem Wachtel kann man nachsuchen. Und ich glaube, es hat bisher noch keiner hinterher irgendwie gedacht, naja, das hat ja keinen Wert mit dem. Klar kriegen wir auch nicht jedes Stück, aber das geht jedem professionellen, erfahrenen Nachsuchen gespannt ja genauso. Aber wir haben einfach auch schon viele gute Nachsuchen gemacht, die auch schwierig waren und wo der Hund schon gezeigt hat, dass er das halt einfach auch kann.
Welche Wildarten habt ihr denn bei euch im Landkreis, wo du wahrscheinlich hauptsächlich nachsuchst?
Bei uns höhenbedingt vielleicht einfach auch hauptsächlich tatsächlich Rehwild. Also jetzt mein Revier ist hier in Umgebung tatsächlich mit das höchste. Das geht auch bis über 1100 Meter hoch. Rehwild ist bei uns eigentlich so die Hauptwildart, die wir nachsuchen. Schwarzwild gibt's natürlich auch, macht aber, ich würde jetzt sagen, mal also weniger wie die Hälfte an Nachsuchen aus. Rotwild gibt's in meinem Einsatzbereich eher so am Rand, bisschen genauso wie Gamswild. Rotwild habe ich auch schon nachgesucht. Gamswild hatte ich jetzt tatsächlich noch gar keine Möglichkeit. Aber wie gesagt, Rehwild ist die Hauptwildart, die wir nachsuchen.
Und würdest du sagen, kann man dann auch sagen, dass ihr auf Rehwild am sichersten seid? Oder ist Rehwild tendenziell schwieriger als Schwarzwild?
Also tendenziell ist tatsächlich ja Rehwild eigentlich sogar schwerer nachzusuchen wie Schwarzwild. Weil Rehwild sich A, anders verhält wie Schwarzwild, wenn es krank ist. B, natürlich eine relativ leichte Wildart ist. Von daher die Bodenverwundung, was ja für den Hund einen Großteil der Fährte ausmacht, eher gering ist oder geringer als bei Schwarzwild und dann halt vom Verhalten her Rehwild natürlich sehr territorial ist und gerne Wiedergänge macht oder ja versucht, auch wieder ins eigene Revier halt zurückzukommen. Und das macht es dem Hund natürlich nicht einfacher. Von daher wird es oftmals natürlich unterschätzt mit dem Rehwild nachsuchen. Auch ein Thema, wo man halt als Nachsuchenführer oftmals damit zu kämpfen hat, dass die Leute erstmal selber dran rumprobieren, vielleicht mit einem eigenen Hund, weil sie sagen, ja, beim Reh kann ja nicht viel passieren, wenn man ein Wildschwein nachsucht. Da hat man vielleicht eher Respekt vor, weil das natürlich eine wehrhafte Wildart ist. Das ist beim Rehwild nicht so. Von daher, ja, kann es durchaus auch schwieriger sein wie Schwarzwild, durchaus, ja.
Aber Rehwild ist so in der Summe das, was ihr also am häufigsten sucht, oder?
Genau, also schon deutlich mehr wie alle anderen Wildarten, ja.
Und wie ist das dann zum Beispiel mit einem Stück Rotwild, weil es ja wirklich vergleichsweise selten vorkommt, das nachzusuchen? Wie kommt ihr damit zurecht, sag ich mal?
Weil da hat der Hund jetzt tatsächlich eigentlich keine Probleme gehabt. Sie kennt ja Rotwild schon auch in der Zeit, wo sie noch versucht hat zu jagen, zu stöbern auf den Rückjagden. Da waren wir schon auch auf Jagden, wo auch Rotwild vorgekommen ist. Also von daher, die Wildart kennt sie ja schon. Das war jetzt kein Problem. Wie gesagt, Gamswild hat sie noch keinen Kontakt damit gehabt. Habe ich jetzt aber auch noch nie nachgesucht. Von daher weiß ich nicht, wie sie das machen würde. Aber wie gesagt, bei den anderen Wildarten, Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, war es jetzt eigentlich kein Problem.
Gehst du das, wenn du zu einer Nachsuche gerufen wirst, jetzt angenommen Rehwild und Schwarzwild, gehst du das unterschiedlich an? Also vom Anschuss weg, wie du mit dem Hund anfängst zu suchen?
Es kommt natürlich immer drauf an, was ich für einen Anschuss habe, was man für eine Vermutung hat, was es für ein Schuss sein könnte. Tatsächlich schaue ich beim Schwarzwild oftmals, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich noch einen zweiten Hund mit dazu bekomme, vielleicht auch einen zweiten Nachsuchenführer, einfach weil die halt einfach auch wissen, was sie tun und die Hunde dementsprechend Erfahrung haben. Da ist natürlich schon einfacher mit zwei Hunden. Jetzt beim Rehwild haben wir es eigentlich immer auch gut alleine hingekriegt. Also mein Wachtel ist tatsächlich sehr wildscharf. Also ich habe sie jetzt vor einer Weile das erste Mal live gesehen, wie sie einen Reh runtergezogen hat. Das kriegt man ja in der Regel nicht mit, weil das ja dann flüchtet und der Hund dann das hetzt und dann irgendwo im Wald oder wo auch immer stellt und runterzieht. Und jetzt habe ich es einmal das erste Mal selber gesehen. Also sie ist da recht kompromisslos, hab ich festgestellt. Von daher, wie gesagt, Rehwild nachsuchen machen wir eigentlich in der Regel alleine. Es kommt immer ein bisschen auf den Anschuss drauf an. Manchmal macht es ja auch Sinn, gerade bei uns hier im Schwarzwald oben, wo man halt viel Hänge hat, irgendwelche Dobel oder irgendwas, dass man vielleicht auch mal mit Vorstehschützen arbeitet, wenn man entsprechend die Möglichkeit hat, wenn Leute dabei sind, haben wir auch schon gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, Rehwild alleine, Schwarzwild habe ich auch schon alleine nachgesucht. Aber wenn sich's anzeichnet oder abzeichnet, dass es eine schwierigere Nachsuche ist, schaue ich schon, dass ich nach Möglichkeit einen zweiten Hund halt mitnehme. Einfach, dass man die Unterstützung hat und ja. Genau.
Ja, interessant. Erzähl uns doch ein kleines bisschen, wie bist du denn die Ausbildung des Wachtels eingegangen? Also jetzt hast du schon gesagt, ihr habt Jugendprüfung, GP und dann Verbandsschweiß. Wahrscheinlich ja einfach von dem Schweiß für die GP dann mal weiter trainiert auf Verbandsschweiß.
Genau.
Wie seid ihr von da aus in die Nachsuchenpraxis gegangen?
Genau, also wie gesagt, wir haben die ersten Prüfungen gemacht. Es war bei den Prüfungen tatsächlich, also bei der Brauchbarkeit und bei der GP war es tatsächlich so, dass die Schweißarbeit mein Anschlag war, weil der Hund immer an der letzten Übungsfährte vor der Prüfung hat er keine Lust mehr gehabt. Und ich habe immer gedacht, oh je, wenn ich so, brauche ich nicht zur Prüfung gehen, da fallen wir eh durch. Und das war dann aber an den Prüfungen eben, wie ich vorher schon gesagt habe, immer so, dass die Prüfer völlig begeistert waren. Und zur Verbandsschweißprüfung, da haben wir eben auch noch so geübt, wie es halt für die Prüfung notwendig ist, also mit Schweiß getropft und eigentlich wenig mit Fährtenschuh oder so gearbeitet. Und nachdem mir dann klar war, dass ich halt tatsächlich dann Richtung Nachsuchen gehe, habe ich dann die Ausbildung eigentlich umgestellt auf Fährtenschuh und bin von dem Schweiß auch weggegangen oder habe Schweiß nur noch zugenommen, aber dann halt auch viel angefangen mit Fährtenschuh zu arbeiten, bis hin, dass man halt auch gar keinen Schweiß mehr dazu nimmt. Und hat der Hund überhaupt kein Problem damit gehabt, sich da irgendwie umzustellen. Und genau so haben wir dann halt die Fährten gemacht. Dann natürlich halt auch schwieriger, als es wie bei der Verbandsschweißprüfung noch auch von der Entfernung oder ja, einfach Schwierigkeiten mit eingebaut. Und ja, eigentlich habe ich mit ihr das Training war eigentlich mehr so dann Zeitvertreib oder dass sie halt in der Zeit, wo keine Nachsuchen waren, einfach beschäftigt waren, weil sie das einfach so gut gemacht hat, dass ich jetzt da nicht zwingend das wirklich als Training oder als Ausbildung noch gebraucht habe, sondern einfach halt zum weiterhin den Hund beschäftigen in der Zeit, wo er halt sonst nicht viel zu tun hat. Wie gesagt, dann sonst schon ein bisschen Apportieren gemacht, was sie auch so ein bisschen einen Fährtenwillen halt voraussetzt, aber natürlich viel gehorsam ist. Aber ansonsten habe ich tatsächlich mit dem Hund, muss ich sagen, wenig dann noch gemacht.
Also der Hund hat fast alles mitgebracht, was ihr für die Schweißarbeit
ja,
mitgebracht
tatsächlich,
habt.
Tatsächlich ist es so, dass der halt das einfach, wie gesagt, der Nachsuchenführer, mit dem ich auf die Verbandsschweißprüfung trainiert habe, dem habe ich das ja erzählt gehabt, dass der halt mit dem Stöbern da so ein bisschen, dass das schwierig ist. Und dann hat er auch, nachdem er, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Mal uns gesehen hat, hat er halt auch gesagt, also wenn du mit dem Hund was machst, dann musst du halt Nachsuchen machen. Wenn er Stöbern nicht will, wenn das nicht geht, dann musst du Nachsuchen machen, weil der das halt einfach kann. Und ja.
Habt ihr denn bezüglich der Schärfe und der Härte was gemacht? Also, keine Ahnung, seid ihr ins Schwarzwildgatter gegangen? Habt ihr mit einer Pendelsau gearbeitet? Habt ihr da irgendwas gemacht oder war das?
Also, ich war tatsächlich ein Wochenende, das waren zwei Termine dann, zwei Tage mit ihr im Schwarzwildgatter mal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie dort war, aber es müsste auch so ein Jahr ungefähr müsste sie gewesen sein, so irgendwas. Hat sie sehr gut gemacht, hat man gesehen, auch hat auch der Gattermeister gesagt, dass sie sehr mit Verstand arbeitet und trotzdem also sich da nicht beeindrucken lässt, wenn da auch große Wildschweine da sind und sie da sehr scharf war. Und ansonsten haben wir auch mit Wildschärfe eigentlich nicht viel geübt. Sie hat mit 9 Monaten auf einer Drückjagd das erste Mal, ich habe es selber nicht gesehen, aber der Nachbarschütze hat es gesehen, das erste Mal ein Reh runtergezogen und selber abgetan, also ein angeschossenes Reh auf einer Drückjagd. Das hat sie auch mitgebracht. Also da haben wir tatsächlich auch wenig gemacht. Eben die Male, wo sie das gebraucht hat auf Drückjagden oder dann eben beim Nachsuchen, zeigt sich halt einfach, dass sie das kann und dass man da dann auch nicht viel machen muss, wenn sie das mitbringt, wenn das alles funktioniert. Und eben, wie gesagt, sie ist auch gerade beim Rehwild relativ kompromisslos. Also wenn sie es kriegt, wenn sie drankommt, wenn sie es kriegt bei der Hetze, dann zieht sie es auch runter und in den meisten Fällen ist das Reh dann auch schon verendet, bis ich da bin, weil sie das selber erledigt.
Dafür hat der Wachtel halt auch eine ganz gute Größe. Er ist nicht super hochläufig oder super riesig, aber ist auch nicht irgendein Mini 10-Kilo-Hund.
Genau, ja. Ist eigentlich, klar, für eine Hetze ist natürlich, je größer der Hund, umso schneller geht's, umso sicherer ist natürlich, ist klar, aber sie ist da dann doch relativ schnell immer, ja. Das stimmt. Und von der Größe her, es reicht, dass ich ein Reh runterziehen kann. Also da hat es jetzt noch nie Probleme damit gehabt. Das ist richtig, ja.
Und Verbandsschweiß habt ihr geführt 20 Stunden?
Die 24. Okay. oder 20 Stunden führen. Also einen Tag, eine Nacht. Genau. Ich wollte eigentlich die 48 Stunden auch machen. Da hat es mir dann aber im Jahr drauf terminlich, hat es einfach nicht gepasst, da wo ich hingehen wollte. Und dann hat es schon angefangen, dass ich so mit den Übungspferden nicht mehr so richtig wollte. Und dann habe ich gesagt, naja, ändert ja nichts. Ich bin anerkannt, war dann zu dem Zeitpunkt schon anerkannter Nachsuchenführer, hatte ja die Mindestvoraussetzung mit der Verbandsschweißprüfung, dass ich das machen kann, hatte ich ja. Alles andere wäre halt eigentlich nur für mich gewesen. Ja, ich habe die Prüfung da immer gern gemacht, weil ich halt mit dem Hund gern gearbeitet habe. Und wir auch immer gut zusammengearbeitet haben. Das ist auch immer was in den Prüfungen tatsächlich explizit nochmal erwähnt worden ist, dass wir ein sehr gutes Team sind, dass man das merkt, dass der Hund auch auf mich schaut und sich vergewissert oder rückfragt, quasi nach Befehl oder ja, nach Befehlen fragt, Blickkontakt sucht zu mir und dass wir halt einfach ein sehr gutes Team sind, ja.
Ja, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, wenn da zu viel Kooperation und zu viel Gehorsam quasi drauf ist, dass die nicht mehr so sicher auf der Fährte sind vielleicht, weil sie sich angewöhnt haben, erstmal zu gucken, na, was sagt er dann hinten hier? Ja. Sagt er mir irgendwas, was wir tun sollen? Ist das ein großes Thema allgemein?
Also ich habe das tatsächlich, da hast du tatsächlich recht. Das habe ich auch schon festgestellt. Ein Beispiel war eine Nachsuche diesen Herbst auf ein Stück Schwarzwild. Da sind drei Überläufer beschossen worden, vermutlich. Wir haben es nachher auch mit einem zweiten Hund, mit einem zweiten Nachsuche gespannt zu, haben wir ein Stück nicht gekriegt. Vermutlich war es ein Laufschuss, relativ tief. Da gab es eine Situation, wo der Hund, also mein Hund, da war ich noch alleine, an einer Stelle so ein bisschen zögerlich war und hin und her. Und ich vermute, dass dort einfach diese drei Überläufer wieder zusammengekommen sind vielleicht oder sich die Fluchtrichtung irgendwie überschnitten hat. Und ich gedacht habe, weil bis dahin einfach auch immer deutlich Bestätigung war, Schweiß da war, immer wieder mal. Und dann habe ich sie dort abgerufen, weil ich gedacht habe, sie ist da falsch und habe sie wieder nochmal hinten angesetzt. Und in dem Moment sind wir dort an der Stelle nicht mehr weitergekommen. Da hat sie sich tatsächlich durch das, dass ich sie abgerufen habe, verunsichern lassen. Dann hat sie drumherum gesucht. Dann habe ich da aber auch gemerkt, dass sie nichts hat, keine Fährte hat. Dann habe ich sie wieder abgerufen. Und das hat sie jedes Mal mehr verunsichert tatsächlich. Und dann sind wir an der Stelle nicht weitergekommen. Das war dann auch der Moment, wo ich dann ein zweites Nachsuchengespann gesucht habe. Kam dann auch jemand, der hat aber eine ganze Weile gebraucht. Und ich habe dann mit meinem Hund 20 Minuten mal Pause gemacht, am Auto zurück, habe sie ausgezogen, habe ihr was zu trinken gegeben. Wir haben einfach komplett Pause gemacht und habe dann sie nochmal neu angesetzt. Und dann ging sie an dieser Stelle einfach weiter, wie wenn es gewesen wäre. Mhm. Aber wie du sagst, also das kann durchaus passieren, dass sie sich da verunsichern lässt. Da merke ich deutlich den Unterschied jetzt zum BGS. Der bisher noch keine echten Nachsuchen gemacht hat. Da habe ich jetzt immer noch ein bisschen Bedenken gehabt, dass er vielleicht irgendwie doch dann, wenn er zu viel echte Nachsuchen schon macht, dass er dann halt auf der Kunstfährte, Übungsfährte vielleicht nicht mehr so das Interesse dran hat. Werde das aber dieses Jahr auf jeden Fall jetzt auch mal probieren mit ihm. Aber ich merke deutlich den Unterschied zwischen dem BGS und dem Wachtel. Der BGS hat halt doch deutlich mehr seinen eigenen Kopf. Und wenn der sagt, ich möchte jetzt hier irgendeiner Witterung mal ein Stück nachgehen zumindest, oder irgendwo, auch wenn wir nicht nachsuchen oder Übungsfährten machen, sondern halt so draußen sind, wenn er irgendwo was gucken möchte, dann guckt er das und dann lässt er sich auch nicht herrufen oder sonst irgendwie beeindrucken. Also den Unterschied merkt man schon deutlich, ja.
Wie wichtig ist es, die Körpersprache des Hundes auf der Fährte lesen zu lernen und wie schwierig ist es?
Sehr wichtig, weil ich muss ja sehen, ob, wenn ich keine Bestätigung habe, keinen Schweiß habe, ob der Hund überhaupt auf der richtigen Fährte ist, ob er überhaupt richtig sucht oder ob er im Moment vielleicht gar keine Fährte hat, der er nachgeht und einfach irgendwas sucht. Das ist natürlich schon durchaus wichtig, dass man das versteht, ja. Und sowas kommt natürlich erst mit der Zeit, wenn man viel trainiert und halt auch viel Nachsuchen hat und einfach merkt, auch gerade bei den Nachsuchen, wo ich Bestätigung habe, wo ich vielleicht ab und zu mal einen Tropfenschweiß habe, dass ich sehe, okay, wir sind richtig, dass ich da merke, wiederum suche und dann halt den Vergleich habe, wenn er zum Beispiel da wegläuft von der Fährte und neben dran irgendwas sucht und ich dann aber sehe, okay, die Fährte geht da weiter, dass ich da den Unterschied sehe, ist durchaus sehr wichtig, ja. Weil es gibt ja doch viele Nachsuchen, wo ich halt wenig oder vielleicht auch gar keine Bestätigung habe und dann halt sehen muss, ist der Hund richtig oder nicht. Letztendlich muss ich mich auf den Hund verlassen können, wenn ich nichts sehe, keinen Schweiß oder irgendwas habe. Und von daher, ja, ist das sehr wichtig. Aber wie gesagt, das ist was, das lernt man halt
mit der einfach Zeit.
Nur mit der Zeit, genau. Da muss man viel üben, viel zusammenarbeiten, dass man so den Hund halt kennenlernt und ja.
Und würdest du sagen, das ist von Hund zu Hund komplett unterschiedlich? Also auch von Wachtel auf BGS, dass man das quasi neu lernen muss, das zu lesen? Oder jeder Hund?
Also es ist natürlich klar, man hat natürlich selber auch Erfahrung, wenn man einen Hund führt. Und aber natürlich ist jeder Hund anders, das stimmt auch. Beim Wachtel war es tatsächlich anfangs auch so, wie gesagt, es war auch vielleicht von mir, weil halt auch mein erster Hund war, den ich jagdlich geführt habe. Allerdings ist bei ihr auch deutlich schwer zu merken, manchmal, wenn sie nicht auf der Fährte ist. Also auch gerade, ich kann mich erinnern, als wir für die EPB, für die Fruchtbarkeit geübt haben, die Schweißfährten dort, da kann es oder ist vorgekommen, dass sie am rechten Winkel einfach gerade ausgelaufen ist.
Komplett
und überzeugt. Man hat es nicht gemerkt. Sie hatte die Nase auf dem Boden, sie ist so gelaufen wie vorher auch. Zielsicher, geradeaus. So wie sie vorher auf der Fährte war, ist sie an dem rechten Winkel oder am Bogen einfach weitergelaufen. Und auch der Ausbilder, der mir hinterhergelaufen ist, hat gesagt, ja, man sieht es bei ihr tatsächlich schwierig oder eigentlich gar nicht. Er wusste, dass die Fährte halt abbiegt. Und ich bin halt einfach dem Hund geradeaus hinterhergelaufen, weil ich gedacht habe, naja, die sucht ja. Die ist ja wirklich mit der Nase auf dem Boden, man sieht keinen Unterschied. Was ich jetzt beim BGS gemacht habe, zum Teil natürlich auch für die sozialen Netzwerke, aber halt auch für mich habe ich auch schon gemerkt, dass es mir auch was bringt, dass ich oftmals mit dem Handy mitlaufe und Film mache, weil mir schon auch aufgefallen ist, dass man manchmal hinterher doch so das ein oder andere nochmal sich anschauen kann und doch das ein oder andere sieht, was einem vorher, wenn man da im Hund hinterherläuft, was einem erst gar nicht aufgefallen ist, sondern dass man das erst hinterher sieht, dass er da mit dem Kopf vielleicht einmal auf der richtigen Fährte rechts abgebogen ist, gemerkt hat, da ist die Fährte und dann sich aber nach links orientiert hat, weil da irgendwas Interessantes in dem Moment war. Das fällt, oder ist mir damals, fällt mir jetzt eine Situation ein, wo ich das beim BGS so gesehen habe. Das ist mir halt in der Situation selber auf der Fährte, ist mir das gar nicht aufgefallen. Das habe ich erst hinterher dann gemerkt, als ich mir das Video nochmal angeschaut habe.
Das ist eigentlich immer ein ganz guter Tipp, auch wenn man andere Sachen übt, wenn man das Gefühl hat, auch irgendwie, ich komme vielleicht nicht weiter, dass man es mal mitfilmt und sich es nachher nochmal anguckt, vielleicht auch wirklich ein bisschen langsamer noch, als es in Realität war, da kann man manchmal schon noch ganz gute Sachen sehen, die einem vielleicht so im Tun einfach nicht auffallen ist.
Genau, ja. Ganz gut ist natürlich, wenn man jemand hat, der noch hinten dran steht, der die Situation von außen beurteilen kann, wenn man nicht alleine das macht, wenn man jemand mitnimmt, der viel Ahnung hat davon, kann das ist das eigentlich noch besser, weil man halt sich selber ja dann vielleicht auch beobachten lässt, weil oftmals sind es halt auch Fehler vom Führer, die den Hund ablenken oder verunsichern oder ja.
Wie kann ich denn mit so einer Situation umgehen, wenn ich vielleicht nicht mal weiß, dass da der rechte Winkel ist, aber mein Hund geradeaus über den rechten Winkel drüber läuft und das vielleicht nicht nur bei einer Übungsfährte macht, sondern das ganz
selbst. Natürlich schwierig. Also wenn die Situation so ist wie bei mir, dass man es nicht merkt, ist es schwierig. Dann, wenn du nicht den Schweiß noch siehst, der dann getropft ist und du irgendwann halt merkst, okay, da kommt einfach kein Schweiß mehr, jetzt stimmt irgendwas nicht. Dann ist natürlich schwierig, wobei irgendwann der Hund wahrscheinlich schon auch mal anfangen würde, von dem, was er da hat, irgendwie wegzugehen und einen Kreis rumzusuchen, wo man dann auch merkt, da stimmt jetzt was nicht. Jetzt beim BGS tatsächlich ist es so, dass ich ihn auf den Übungsfährten, die wir jetzt machen, durchaus auch mal weglaufen lasse, bewusst weglaufen lasse und ihn nicht sofort korrigiere, weil er eigentlich meistens selber wieder zurückgeht auf die Fährte. Also das kann sein, der läuft weg, sucht sich irgendwas drumherum, läuft irgendein Bogen oder irgendwas und merkt dann selber, okay, habe ich jetzt geguckt, was ich da gucken wollte und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Fährte. Und genauso macht das auch, wenn irgendwo wirklich rechte Winkel oder wir haben auch schon Winkel, die richtig spitz sind, dann mit eingebaut. Da läuft er natürlich auch erstmal, den Winkel überläuft er erstmal und sucht sich dann aber die Fährte selber wieder. Also das ist halt der Unterschied zum BGS jetzt, den ich da merke, dass der halt, ja, wie soll ich sagen, mehr Fährtenwillen hat vielleicht doch noch wie jetzt der Wachtel auch. Und klar, es ist halt ein BGS, der kann letztendlich halt nichts anderes dafür. Dafür ist der halt ja für die Nachsuche prädestiniert, ja.
Es kommt jetzt böse bei allen BGS-Führern, der kann sonst nichts anderes.
Naja, letztendlich, ja, was willst du mit dem BGS sonst groß machen? Klar, ein bisschen apportieren oder so tut er vielleicht auch, wenn man es ihm beibringt, aber ja, letztendlich ist er ja für die Nachsuche gedacht und das merkt man halt auch, dass er das einfach kann, dass er das im Blut hat oder in den Genen hat und beim Wachtel ist halt dadurch, dass der natürlich, dass meine Wachtline am Anfang halt auch jagen durfte, stöbern durfte und sie halt nicht von Anfang an natürlich als Schweißhund ausgebildet worden ist oder mit dem Ziel, dass sie Schweißhund wird. Den Unterschied merkt man halt durchaus. Und ich weiß, dass sie auch Grenzen hat und die akzeptiere ich natürlich auch und ich habe auch schon eben zur Unterstützung auch schon andere Nachsuchengespanne dann mal dazugeholt gehabt. Wenn wir selber nicht weitergekommen sind, in Situationen, wo man vielleicht eindeutig sieht, dass, also ich kann mich jetzt an eine Situation erinnern, wo halt ein Reh einfach deutlichen Treffer hatte, da lagen Röhrenknochen da. Das war zwar ein komischer Anschuss, weil das irgendwie nicht so richtig alles zusammengepasst hat, was wir da gefunden haben, aber das Reh hatte halt einfach definitiv einen Treffer und wir haben ein Stück gesucht und dann sind wir einfach nicht weitergekommen. Und hatten auch nirgends Bestätigung und da habe ich dann ein anderes Gespann dazugeholt. Zu meiner Freude, sage ich mal, sind die tatsächlich auch nicht wirklich weitergekommen. Also das hat mich bestätigt, dass auch ein Hund, der von Anfang an als Schweißhund ausgebildet ist, halt auch nicht immer weiterkommt natürlich. Das hat klar für das Reh schade, aber mich hat es in der Situation natürlich gefreut, dass halt auch ein Hund, der auch deutlich mehr Erfahrung hat wie mein Hund, weil die einfach viel, viel mehr Nachsuchen pro Jahr haben, dass der halt in der Situation auch nicht weitergekommen ist.
Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Wie viel Nachsuchen habt ihr denn überhaupt pro Jahr? Wir haben es gar nicht im Intro, also etwa.
Also ich habe, du hast am Anfang gefragt gehabt, ich bin jetzt noch nicht so lange Nachsuchenführer. Ich mache es jetzt im fünften Jahr. Ich habe 2020 angefangen damit. Man muss sich da natürlich erst auch ein bisschen einen Namen machen, muss sich auch mit natürlich auch gut nachsuchen, ein bisschen Werbung für sich machen und das muss ich erst rumsprechen. Dieses Jahr war ich jetzt mit der Anzahl der Nachsuchen eigentlich ganz zufrieden. Wir haben es dieses Jahr knapp 70 gehabt. Zählt natürlich alles mit dazu, also das sind nicht 70 maximal schwere Nachsuchen, sondern das sind halt auch die Kontrollsuchen und vielleicht auch mal eine kurze Todsuche mit dabei. Aber es ist jetzt eigentlich jedes Jahr eigentlich mehr geworden. Und mit 70 bin ich eigentlich jetzt auch ganz zufrieden. Ich hätte noch mehr Zeit. Das ist ja auch immer bei Nachsuchenführern ein bisschen Aspekt, den man halt haben muss, dass das halt viel Zeit kostet. Ist ja nie irgendwie selten planbar, außer bei den Drückjagden. Und da muss man natürlich auch entsprechend Zeit mitbringen. Ich hätte noch ein bisschen Zeit übrig, also ich kann noch die ein oder andere Nachsuche mehr machen tatsächlich, aber mit 70 bin ich eigentlich ganz zufrieden auch.
Ja, ist ja schon eine erhebliche Zahl. Und kann man sagen, von den schwierigen Nachsuchen, die jetzt nicht nur eine kurze Todflucht sind oder so, wie viele Stücke findet man in etwa? Also, findet ihr?
Also, das müsste ich jetzt.
Also, so grob fürs lügen, Gefühl.
Aber von den Nachsuchen, die wirklich schwierig sind, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir dieses Jahr, ich glaube, Fehlsuchen und erfolgreiche, erschwerte Nachsuchen ist so halb ungefähr, glaube ich, gewesen dieses Jahr.
Ist ja auch ein interessanter Aspekt für die Zuhörer einfach, dass es nicht heißt, nur weil ich einen Nachsuchenführer rufe oder generell nachsuche, dass es ganz sicher gefunden werden kann. Also
genau, ja. Das ist halt leider nicht immer der Fall. Das gilt jedem noch so erfahrenen und guten Nachsuchegespann. So, man kriegt einfach nicht jedes Stück. Geht nicht. Manchmal haben die Stücke vielleicht so tatsächlich so minimale Verletzungen oder so minimale Verletzungen am Bewegungsapparat, dass halt auch, wenn es zu einer Hetze kommt, der Hund das Stück nachher nicht kriegt. Oder es sind sonst irgendwelche Aspekte zwischen, dass man den Hund vielleicht gar nicht zur Hetze schnallen kann, weil irgendwelche Straßen oder Bahnlinien irgendwas zu nah dran sind, dass es einfach nicht geht. Und man, wenn man dann am Riemen weitergeht, das Stück einfach nur weiter vor sich her treibt und es einfach halt nicht kriegt, aber den Hund auch nicht schnallen kann. Ja. Doch oft genug wird halt von den Jägern vorher auch einiges falsch gemacht, dass man halt mit dem eigenen Hund schon versucht, da rumzusuchen und das Stück dann hoch macht. Und ja, das macht es natürlich dem Nachsuchengespann nachher auch nicht einfacher. Aber sonst, wie gesagt, also jetzt dieses Jahr, habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich würde sagen, so halb, also die Hälfte der schwierigen Nachsuchen haben wir gekriegt. Klar, die einfachen Nachsuchen, Brotsuchen oder was, die haben wir jetzt immer 100% Erfolgsquote, alles andere wäre natürlich auch sehr zweifelhaft. Und ja, bei den erschwerten Nachsuchen. Kann sein, dass vielleicht ein gutes Gespann natürlich die ein oder andere Nachsuche noch bekommen hätte oder das ein oder andere Stück bekommen hätte, was wir jetzt halt nicht bekommen haben. Möchte ich nicht ausschließen, weil ich, wie gesagt, weiß, dass der Wachtelhund halt auch seine Grenzen hat. Mein Wachtelhund jetzt hier halt in dem Fall auch seine Grenzen hat. Man kriegt auch nicht immer ein zweites Gespann dazu. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, hatte ich auch schon, wo ich dann halt das sagen müsste. War es bei mir zeitlich begrenzt, weil ich dann zur Arbeit musste und die relativ spät angerufen haben am Morgen früh. Ich habe dann versucht, ein zweites Gespann zu kriegen, was die Nachsuche weitermacht. Ging halt einfach, es hatte keiner Zeit. Und dann ist halt leider so, dass man es zwar versucht hat, aber halt ja dem Stück dann nicht helfen kann.
Ja, es gibt halt eine Reihe limitierender Faktoren und dazu gehört dann auch der Alltag des Nachsuchenführers, der
genau, leider halt auch, ja.
Arbeiten gehen muss.
Ging auch ganz gut ohne, aber
ist nicht die Option wahrscheinlich.
Na, leider nicht, ja.
Erzähl uns doch ein bisschen, welche Schwierigkeiten kann ich denn im Training schon abbilden? Also von komischen Anschüssen über schwierige Fährtenverläufe. Jetzt gerade bei euch im Revier klingt es ja auch, als gäbe es da sehr interessantes Gelände.
Genau, also ich habe, wie gesagt, mit dem Wachtel gar nicht so explizit nachher trainiert. Das mache ich natürlich beim BGS jetzt anders. Das ist ein ganz anderes Niveau, auf dem ich da mit ihm trainiere und übe. Er ist jetzt ein Jahr alt, also wir sind jetzt auch noch nicht am Limit angekommen. Aber wir haben jetzt schon angefangen, dass man irgendwelche Wiedergänge macht, dass es natürlich durch schwieriges Gelände geht, wie du sagst. Also einfach wechselnder Untergrund, das ist ja für einen Hund immer ganz schwierig. Merkt man, wenn man über einen Waldweg drüber geht oder so, Hund braucht da immer einen Moment, bis er sich umstellt auf den Untergrund. Und gerade wenn die Untergründe halt öfters auf der Fährte wechseln, das macht es dem Hund natürlich deutlich schwieriger. Dann halt kommt es auch immer drauf an, wo ich die Fährte lege. Lege ich die irgendwo im Hochwald, wo keinerlei Dickung in der Nähe ist? Da sind natürlich die Verleitungen durch anderes Wild relativ wenig. Wenn ich die Fährte direkt durch eine Dickung durchlege, dann habe ich da natürlich deutlich mehr Ablenkung. Ich produziere manchmal die Ablenkung auch selber, wenn ich zum Beispiel Freunde oder wer auch immer habe, die mir eine Fährte legen, dass ich dann auch mal quer über die Fährte drüber laufe oder mal ein Stück mitlaufe und dann wieder von der Fährte weggehe. Weil ich jetzt tatsächlich, ich habe vielleicht ein bisschen Fehler gemacht, jetzt bisher habe ich die meisten Fährten selber gelegt und habe jetzt doch ein paar Fährten gemacht, die mir jemand anderes gelegt hat und habe da schon gemerkt, dass der Hund sich doch auch umstellen muss, dass er natürlich sich sehr auf meinen Geruch auch mit konzentriert hat und dass er sich da, also er hat es auch gefunden, war überhaupt kein Problem, aber er hat deutlich konzentrierter gesucht wie die Fährten, die ich ihm gelegt habe. Und eben das habe ich jetzt da ein bisschen ausgenutzt, dass ich dann halt selber rüberlaufe und da Verleitungen mache oder, ja, wie gesagt, eben irgendwo, wo viel wild ist, dadurch gehe und der Hund sich halt konzentrieren muss auf diese eine Fährte. Dann natürlich, was man auch machen kann, ist halt die Standzeit natürlich erhöhen. Im Moment bin ich tatsächlich mit dem BGS immer noch bei einem Jahr, bei einem Tag, also bei einer Übernachtfährte halt, 24 Stunden, so irgendwas. Hab aber auch schon mal ausprobiert, 2 Tage Fährte zu machen, war jetzt auch kein Problem. Aber wir arbeiten ja jetzt mal prima noch auf die Vorprüfung beim BGS hin und da ist ja das eine 24 Stunden Fährte. Von daher möchte ich mir das andere so ein bisschen mal noch hinten raus aufheben. Er soll jetzt erstmal die erste Prüfung machen und dann kann man immer noch das noch viel komplizierter dann aufbauen. Aber wie gesagt, ist jetzt schon am Anfang auch deutlich mit Ablenkung, mit Verleitungen, selber gemachten Verleitungen oder eben, wo man weiß, wo halt wild ist, das zu machen, dann irgendwelche scharfen Winkel rein oder auch mal irgendwelche, vielleicht, wenn man es hinkriegt, vom Gelände her auch irgendwelche Sprünge reinzumachen. Ein Rehwild zum Beispiel springt ja auch unter Umständen größere Entfernungen oder so, mehrere Meter irgendwie, wenn es über eine Böschung runterspringt oder im Gelände mal einen großen Satz macht, wo der Hund einfach keine Fährte hat, keine Witterung hat auf dem Boden. Und das kann man ja auch versuchen, mit einzubauen, dass man einfach mal über eine Böschung runterspringt oder ja.
Hier oben ein Seil in den Baum machen und dich mal so kratzermäßig
ja, genau. Nee, aber solche Sachen, genau, baue ich doch auch jetzt deutlich mehr ein. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, wir waren jetzt durch den Winter ein bisschen eingeschränkt mit der Fährtenarbeit. Und ich habe bei meinem Hund in verschiedenen Sachen, sei es Gehorsam oder auch Fährtenarbeit, so das Gefühl gehabt, dass es nicht irgendwie eine steigende Kurve ist, die er besser wird, sondern dass das immer gleich ist. Irgendwann von einem Tag auf den nächsten ist plötzlich alles anders, kann das plötzlich viel besser. Ist bei Sachen beim Gehorsam genauso gewesen. Hat er mich zur Weißglut getrieben mit Platz machen zum Beispiel. Das wollte er partout einfach nicht machen. Und irgendwann hat er es plötzlich gemacht, wie wenn nie was anderes gewesen wäre.
War ein bisschen im leeren Plateau vorher, dass es nicht vorwärts gegangen ist und plötzlich.
Vermutlich, ja, irgendwie. Und mit dem Ablegen hatte ich jetzt immer dasselbe Problem. Der ist nicht liegen geblieben. Ich habe ihn abgelegt, habe mich umgedreht, dann ist er schon wieder gestanden. Und ich habe, also alles, was ich so in meinem Wissen hatte, habe ich halt ausprobiert und es ging nicht. Und jetzt nach dem Winter macht er es, wie wenn nie irgendwas gewesen wäre. Kann ich außer Sicht gehen, er bleibt liegen, ohne Probleme. Auch mehrere Minuten im Moment. Das steigern wir jetzt natürlich, aber ja. Und so war es bei der Fährtenarbeit halt auch, dass er einfach irgendwie eine Weile hatte so das Gefühl, er lässt sich sofort ablenken von irgendwelchen Sachen. Ich musste ihn ständig zurückrufen zur Fährte. Hat er zwar gut gemacht, wenn ich ihm den Befehl gebe, zurück zur Fährte, weiß er, okay, ich muss jetzt umdrehen und er geht dann wieder auf die Fährte, aber er hat sich einfach ganz oft ablenken lassen. Und dann mit einem Mal jetzt war es so, dass ich mit ihm Fährten gearbeitet habe. Da bin ich einfach hinterhergelaufen, kein Wort gesagt. Er geht zwar mal von der Fährte weg, aber er korrigiert sich dann selber wieder und geht von alleine auf die Fährte hin und sucht dann weiter.
Korrigieren? Wie machst du das? Also du kannst es im Prinzip ja auch nur so lange machen, wo du entweder die Fährte selbst getreten hast oder jemand mitgeht, der ganz genau weiß, dass er jetzt da falsch ist, weil
oder halt die Fährte entsprechend gut gekennzeichnet ist. Das ja, ist das, okay. Was ich im Moment eigentlich mache. Mache ich für mich selber, habe ich das immer so gemacht. Und wenn mir jemand anderes jetzt eine Fährte legt, ist es eigentlich auch so, dass ich schon drauf gucke, dass ich den so einweise, dass die Fährte relativ gut gekennzeichnet ist, weil ich halt doch nur so den Hund natürlich korrigieren kann, wenn ich mir selber unsicher bin, wo die Fährte ist. Also ich, kleines Beispiel, wir haben vor einer Weile hat mir ein Bekannter eine Fährte gelegt, dann hat es in der Nacht und auch tagsüber relativ stark geregnet und wir tun die Fährte immer markieren mit Kreidestrichen an den Bäumen. Da war natürlich nach diesem Regen von diesen Kreidestrichen nicht mehr viel zu sehen und es war eine tatsächlich sehr schwierige Fährte, die ging durch Dickungen durch und da hat sich der Hund auch ablenken lassen, das habe ich im Hund dann auch angemerkt. Das Schwierige war, dass ich ihn eigentlich nicht richtig korrigieren konnte, weil ich selber nicht richtig wusste, wo die Fährte ist, weil ich es einfach nicht mehr gesehen habe, wo die Markierungen sind. Wir haben dazwischendrin mal noch mit Bändeln markiert, wo vielleicht keine Bäume waren oder so. das hat er, da konnte ich ihn dann auch wieder gut ansetzen. Aber so zwischendrin wusste ich es einfach selber nicht. Ich habe dann zwar nur gemerkt, der Hund ist nicht richtig, aber ich konnte ihn nicht auf die Pferde wieder ansetzen, weil ich selber nicht wusste, wo es ist. Habe es dann versucht, ein bisschen mit Quersuche, dass er wieder hinkommt. Haben wir auch hingekriegt, also es geht dann schon. Aber es ist gerade am Anfang schon wichtig, dass man weiß, wo die Fährte läuft, dass der Hundeführer sich sicher ist und den Hund so korrigieren kann, weil sonst, wenn der Hund wegläuft und ich ihn korrigiere und vielleicht eine falsche Stelle ansetze, dann verunsichere ich den Hund natürlich noch mehr. Das hat ja letztendlich keinen Lernerfolg. Wenn ich ihn korrigiere, dann muss ich ihn aber richtig korrigieren können, an die richtige Stelle ansetzen wieder.
Weil im Prinzip wart ihr dann zu früh auf einer halbwegs doppelblinden Fährte unterwegs, wo er dann...
Ja, also wie gesagt, er hat sonst die letzten Fährten hat er echt so gut gemacht, dass ich gesagt habe, wir können ruhig mal durch die Dickung gehen und an eine Stelle gehen, wo wir jetzt auch noch nie waren, im Nachbarrevier, wo es halt ja einfach auf dem Untergrund, es geht durch einen kleinen Sumpf durch, es geht, wie gesagt, durch Dickungen durch. Da war dann noch eine Rehwildkehrung vom Winter, wo halt auch noch ein bisschen fester lag, wo vielleicht auch noch das ein oder andere Reh ja noch kommt. Und das hat es halt deutlich schwerer gemacht. Und dann halt eben ein fremder Fährtenleger. Das war dann auch so ein bisschen was ihn, glaube ich, am Anfang verunsichert hat. Dann habe ich selber natürlich das am Anfang gemacht, dass ich eben über die Fährte gelaufen bin, noch zusätzlich. Das hat ihn auch durcheinander gebracht. Und das war halt vielleicht alles ein bisschen tatsächlich doch auch zu viel. Also wir sind zwar zum Ende gekommen, aber wie gesagt, ich konnte ihn zwischendrin halt schwierig korrigieren, habe zwar gemerkt, er sucht was anderes, aber konnte ihn schwierig korrigieren, weil ich halt, wie gesagt, die Markierungen nicht mehr gefunden habe oder nur noch wenig davon gefunden habe und das macht es natürlich schwierig. Also das ist schon wichtig, dass man die Fährte dann so markiert, dass man sie halt auch selber findet. Später kann man das ja durchaus auch mal machen, dass jemand Fremdes einem die Fährte legt und dann halt wenig oder gar keine Markierungen sind und das der andere natürlich mitgeht in dem Fall dann, weil der weiß, wo er gelaufen ist und man sich dann halt wirklich auf seinen Hund verlassen muss und den Hund lesen muss, ist er richtig oder nicht. Aber ich glaube, da warte ich noch mit meinem BGS, da warte ich noch ein bisschen, bis er da tatsächlich sicherer ist. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Prüfung.
Das war Teil 1 der Folge Nachsuche mit Simon. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge kommt der Rest des Interviews. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge Foran Apport. Lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Viel Spaß mit eurem Hund und bis zur nächsten Folge.